Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge. Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu Holstein Kiel. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mit mir hier in unserem Studio Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Ich grüße dich.
Moin Niklas, schönen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass du da bist. Mhm. Lass uns sprechen, wir haben einiges zu besprechen, denn englische Woche schlägt sich auch auf den Podcast nieder. Wir haben gleich zwei Partien der Störche, über die wir sprechen können, die man schlecht zusammenfassen kann, muss man sagen. In einer Abhandlung muss man ganz gesondert betrachten. Am vergangenen Sonnabend ein 4:1 beim Karlsruher SC. Würde ich mal sagen, souveränes, sehr erwachsenes Auswärtsspiel. Wir haben diesen Begriff schon benutzt beim Auftritt von Fortuna Düsseldorf vorher. Das hat Holstein jetzt in Karlsruhe gezeigt. Und gestern Abend, Dienstagabend, das 0:0 auf St. Pauli, ein 0:0 der sehr viel schwächeren Sorte, muss man mal sagen. Ne? Was ist da jetzt das Fazit aus diesen beiden Auftritten?
Ja, da fragst mich was. Ja, also, ne? Fazit ist auf jeden Fall, es hilft, wenn der Gegner Eigentore schießt und man wie in Karlsruhe und dann man nachlegt mit einem Tor der Kategorie Gerd Müller, Bomber der Nation von früher in Rheinkultur. Ich meine, das 2:0 von Oggi Wried, was nach einer schlechten Ballannahme rutscht der Gegenspieler weg. Er kriegt die zweite Chance. Von hinten, von der anderen Seite rutscht ein Verteidiger rein und hilft ihm quasi noch ein bisschen, dass der Ball dann mit 2,5 km/h, wenn es hochgerechnet ist, über die Torlinie rollt, kullert. So, da steht 2:0 und dann spielt Holstein das natürlich wunderbar runter. Das ist gar keine Frage, aber das waren schon gewisse Hilfestellungen da von den Karlsruhern, die in diesem Spiel zumindest auch nicht ansatzweise, das gehört auch zur Wahrheit dazu, Zweitliga-Format auf den Platz gebracht haben. Das ist, kann man sagen, Holstein war so gut, stimmt ja auch irgendwo, aber deshalb entbindet das ja die Karlsruhe oder entbannt das die Karlsruhe nicht in dem Spiel vielleicht in irgendeiner Phase mal ehrliches Zweitliganiveau auf den Platz zu bringen. Also von daher, nichtsdestotrotz, 4:1 gewonnen, super. Schöner Auswärtssieg, gerade die passende Reaktion auf das 1:2 zu Hause gegen Düsseldorf davor, das war in Ordnung. Ja, und dann gestern das 0:0 am Millerntor.
Darf ich das noch erleben? Dass dir die Worte fehlen. Ja.
Also ich habe wirklich, ich habe St. Pauli in Heimspielen gegen Holstein noch nie so schwach gesehen. Die sind verunsichert aufgrund der jüngsten Ergebnisse, in denen sie natürlich manchmal auch wirklich Pech gehabt haben in den Spielen. Die hatten vor diesem Spieltag die zweitmeisten Torschüsse abgefeuert in der Liga, die zweitwenigsten Torschüsse zugelassen. Das sind eigentlich statistische Details, die darauf schließen lassen könnten, dass man ganz, ganz vorne mitkickt oder sowas in der Tabelle. Das Gegenteil ist der Fall. Also die waren schon verunsichert. Nichtsdestotrotz, es gab auch Spiele, ich denke da gleich an das erste da von Holstein, weiß ich noch, in der Aufstiegssaison mit Markus Anfang und damals noch mit Dominik Drexler und Psychos und Schindler und wie sie alle hießen, Marvin Duksch. Da hat Holstein 2:3 verloren am Millerntor. Das war wirklich Chancenwucher in dem Spiel. Aber da hatte St. Pauli eine Wucht dann zumindest in gewissen Phasen im Angriff und auch im Zweikampfverhalten. Dass man wirklich, und dann kommt die Kulisse, kam dazu. Ja. Gestern war von alledem ehrlich gesagt gefühlt gar nichts. Mhm. Die waren verunsichert, Missverständnisse ganz seltsamer Natur in der ersten Halbzeit. Nach vorne auch eine starke Kieler Defensive mit Capitano Hauke Wahl an erster Stelle zu nennen, der wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Auch unser junger Torwart Schreiber, eine klasse Parade bei der einzigen richtigen Chance. Sie war allerdings auch richtig gut von St. Pauli, hat er toll gehalten. Aber das war nicht mehr St. Pauli, ne?
Nee. Da war irgendwie nichts und man hatte auch das Gefühl, also erstens St. Pauli auf dem Platz völlig verunsichert, da sind ja Pässe über 4 Meter nicht angekommen, regelmäßig ins Nirvana gespielte Bälle und dann auch irgendwie die Fans, ne, also haben es noch versucht, aber irgendwie auch konsterniert, also völlig konsterniert ob dieser Vorstellung, die halt, wenn du es schon nicht spielerisch irgendwie auf den Platz bekommst gerade, ja wenigstens über Mentalität und so und Einsatz kommen muss. Nun war der Einsatz vielleicht da, aber selbst das hat irgendwie nicht dazu geführt, dass man sich in dieses Spiel reinarbeitet. Ne?
Nein, der Funke sprang nicht über. Ja. Das kann man mal deutlich sagen. Und ich sag mal so, wenn am Millerntor bei dieser Kulisse und bei diesen Fans der Funke nicht überspringt, dass man auch mal ein bisschen Gänsehaut bekommt während des Spiels als neutraler Beobachter. Und das noch zu Domzeiten, wo nebenan das Riesenrad sich dreht.
Es war ja alles bereitet für ein Top-Nord-Duell, ne? Ja. Flutlicht, Dom, ausverkauftes Haus, hätte auch gerne ein Spektakel werden können.
Ja, und durfte man auch ein ganz klein bisschen erwarten, ist ja schwierig, was soll man erwarten, aber hätte man sich wirklich drauf gefreut oder sowas, ne? Aber wie gesagt, da nichts und so selbst die St. Pauli-Fans nicht in der Lage, ihrer Mannschaft so den Rücken zu stärken, dass die ein bisschen aus dem Quark kommt. Das war schon teilweise harte Kost.
Und dann muss man sagen, dass Holstein anders als in Karlsruhe, wo Karlsruhe auch schwach war und natürlich Holstein das Spielglück hat durch die von dir ja schon angesprochenen ersten beiden Tore. Also beim ersten bestätigte sich ja mal wieder die Fußballerweisheit, ne, Rückgaben immer neben das Tor, bitte gerne. Das zweite haben wir ausführlich besprochen. Also trotzdem hat man es da ja geschafft, dann dem Spiel dann in irgendeiner Form seinen Stempel aufzudrücken, das souverän runterzuspielen, auch als dann das 1-3 nachher fiel. Da kam mal so für 2-3 Minuten so ein leichtes Kribbeln auf, aber echte Spannung ja nicht. Jetzt auf St. Pauli hat sich Holstein dann in der zweiten Halbzeit komplett diesem Niveau angepasst, ne?
Ja, da war dann noch ein Kopfball von Patrick Eras und nochmal ein Linksschuss nach einer schönen Kombination von Fabian Reese. Das war's dann auch so ein bisschen, ne? Also
größte Chance hatte Luis Holtby schon vor der Halbzeit. Macht er ordentlich, aber auch nicht in letzter Konsequenz dann, sodass das noch geklärt werden kann vor der Linie. Torwart Vasil war schon aus dem Spiel genommen sozusagen, aber war einfach nicht wuchtig genug, der Abschluss, ne? Nicht zwingend genug.
Ja, ist halt, denn gibt so eine Tage oder solche Abende, wo das Runde einfach nicht ins Eckige will. Aber ist natürlich ärgerlich. Das muss man nun mal ganz klar sagen. Jetzt St. Pauli zu Hause in dieser Saison noch ungeschlagen. Nehmen wir nun mal die Zahlen. Da könntest du ja theoretisch sagen, okay, 0-0, können wir gut mitleben, kann man auch gut mitleben. Also hat jetzt ja keine, Holstein bildet ja da die Mauer zu den gefährdeten Teams in der Tabelle. Ja. Ne? Und die ist natürlich mit so einem Unentschieden, wird die nicht weicher oder luftiger, die Mauer. Ne? Das ist ja alles in Ordnung. Nur zur Wahrheit gehört eben auch, es ist das zweite Spiel zu null gewesen seit dem 2. September. Ne? Dazwischen gab es immer Gegentore in den Spielen. Ne? Das am 2. September oder 3. September, das war bei Jan Regensburg das 0-0. Da hat man 2 Punkte liegen lassen. Also, und da beißt auch keine Maus den Faden ab. Und gestern beim 0-0 wieder 2 Punkte liegen gelassen. Jetzt nimm nur diese beiden Spiele, ne? Also, das wären 4 Zähler mehr. Und dann guck mal in der Tabelle, wo Holstein dann stehen würde. Und das macht die Sache so ärgerlich. Jetzt kannst du auf der Gegenseite sagen, beim 0-0 in Regensburg gab es jetzt auch aus Holsteins Sicht, das war wirklich. Also das war eine noch müdere Nullnummer als die gestern Abend. Und da gab es nun wirklich auch auf Holstein-Seiten minimalste Torchancen, ne? Maximal so 2-3 Halbchancen. Das war gestern anders. nehmen wir das als positiven Entwicklungsschritt, hinten sicher stehen gegen die Gegner dieser Kategorie und vorne trotzdem Chancen erarbeiten. Das ist ein positiver Entwicklungsschritt. Und am Strich bleibt es dann doch ärgerlich, nochmal, weil es wäre eben die Möglichkeit gewesen, noch mehr Reizpunkte in der Tabelle zu setzen, sodass man richtig vorne ran schnuppern kann. Das wäre natürlich ein tolles Gefühl gewesen jetzt vor der WM-Pause. Ist halt nicht so, müssen wir akzeptieren. Das ist halt das, was Holstein dann tatsächlich auch von einer echten Spitzenmannschaft unterscheidet.
Ganz genau, in Verbindung auch so mit dem Spiel gegen Düsseldorf zum Beispiel, wo es dann ein anderer Spielverlauf, anderer Gegner und so weiter ist. Aber das an diesen Knackpunkten sozusagen erkennt man das, dass halt nach ganz oben einfach noch ein bisschen was fehlt. Nichtsdestotrotz, auch dieser Punkt ist wieder einer mehr für die Absicherung, wie du gesagt hast, auch fürs Gefühl, nicht zu verlieren auf St. Pauli, wo man in der Vergangenheit nie richtig gut ausgesehen hat, muss man auch dazu sagen. Man sammelt Punkt für Punkt, um sich vernünftig in die WM-Pause zu verabschieden. Es hat ja zwischendurch auch schon mal gerumpelt in dieser Saison. Wir werden ja nicht müde, das 2-7 da zum Beispiel in Paderborn anzusprechen. Und dahingehend ist das natürlich völlig in Ordnung. Wir haben letzte Woche vom grauen Mittelmaß gesprochen, was uns vielfach als Kritik ausgelegt wurde. Das war ja gar nicht zwingend so gemeint. Wir haben uns ja selbst gefragt, ist das gut oder schlecht? Kann ja auch gut sein. Graues Mittelmaß kann gut sein in dieser Liga, in der du die Klasse auch erstmal halten musst. Das erfährt St. Pauli jetzt ja gerade, wie schwierig das ist. Muss das ja gar nicht unbedingt verkehrt sein.
Nein. Aber es muss ja auch benannt werden, wie es ist. Ne? Also absolut. Das hat ja, was soll man, ich meine, wenn Cheftrainer Marcel Rapp nach dem Spiel in der Pressekonferenz sagt, die Kieler können mit Stolz, auch die Anhänger können mit Stolz wieder nach Hause fahren. Puh. Ja, kann man sagen, ist natürlich Werbung in eigener Sache dann aus Vereinssicht gesehen. Alles Chico und nachvollziehbar. Es bleibt trotzdem irgendwie, Mensch, schade eigentlich. Ja. Na, und dieses Gefühl, Mensch, schade eigentlich, das hält sich an. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, also nach dem Dienstagabend, Holstein 8er, ne? Jetzt muss ich mal eben gucken, was haben sie da? Karlsruhe 10er mit nur 3 Punkten Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht Bielefeld. Ja. Da kann man mal sehen, wie eng das zusammen ist. Und da ist die Distanz bei Holstein schon mal zu Karlsruhe schon mal deutlich besser. Und das ist das, was entscheidend ist.
Ja, durch den Bielefelder Sieg gestern ist da nochmal richtig Musik reingekommen.
Ja.
Das ist, da können ja auch einige heute Abend dann noch nachziehen.
7 Punkte waren es, Vorsprung auf Karlsruhe.
Genau.
Auf Karlsruhe.
Und wenn man da leicht schon mal auf den kommenden Freitag guckt, sind es auch nur 3 Punkte Rückstand auf Hannover, die jetzt gerade in Düsseldorf gewonnen haben. Oder gegen Düsseldorf.
Gegen Düsseldorf.
Also das ist super eng alles. Ne? Da ist, glaube ich, ist es wirklich so, dass Holstein mit dem Punkt besser leben kann als St. Pauli.
Das auf jeden Fall.
Um wirklich einfach ein bisschen zu hamstern, sozusagen. Und ich gebe dir recht, es bleibt, also man muss mal wirklich sagen, wenn ihr das da draußen das Spiel wie auch immer gesehen habt, ob im Stadion oder am Fernseher oder unseren Live-Ticker vielleicht verfolgt habt, indem das mal so angeklungen ist, will ich jetzt gar nicht verhehlen. Als neutraler Beobachter muss man sagen, das war ein ziemlicher Grottenkick.
Ja, sehr zäh, sehr zäh.
Und wenn man weiß, was Holstein spielerisch zu leisten imstande ist, dann ist genau dieses Gefühl, dass es ärgerlich ist, weil man da mehr hätte mitnehmen können.
Also wenn Holstein da 1-0 in Führung geht in der ersten Halbzeit bei den 3-4 Chancen, die sie hatten, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie das den Dreier ziehen und mit nach Hause nehmen. Ist halt nicht. Und nochmal, das unterscheidet dann eine Spitzenmannschaft von einer guten Durchschnittsmannschaft.
Ja.
Und da muss man sich einfach mit anfreunden. Und das fällt vielleicht dem einen oder anderen schwerer. Ich bin der Auffassung, es ist einfach ärgerlich. Weil durch die wirklich mittlerweile gute Spielanlage, gestützt auf eine sehr, sehr sichere Deckung derzeit, ich klopfe mal auf Holz, das ist einfach ärgerlich.
Ja. Wobei man vielleicht auch erkennen muss in so einem Spiel, dass die Erfolge, offensiven Erfolge der vergangenen Wochen sich dann zu einem großen Teil auch auf einem Steven Skripsky gründen. Und wenn der so wie gestern halt nicht im Spiel ist, dann fehlt da sehr viel an Produktion vorne. Ne? Mhm. Also Skripsky war blass gestern, hat gewühlt und so weiter, hatte auch ja eine Schusschance noch und die er in den vergangenen Wochen traumwandlerisch sicher in die Ecken des Tores genagelt hat, da kam jetzt halt eher so ein Schüsschen bei raus.
Naja, zumindest zu hoch war er, ne?
Ja, also nicht zielführend sozusagen. Und da merkst du halt, dass die Nebenleute in der Offensive im Moment diese wegbrechende Produktion nicht auffangen können. Ne? Also ein Finn Bartels vielleicht auch immer noch aus der Verletzungspause oder Pause kommt, noch nicht bei 100%, was die Körner angeht. Also immer als Achter jetzt auch solide, gut am Ball, kann Drucksituationen super auflösen. Wurde ein, zwei Mal nach vorne geschickt, da hat man dann doch gesehen, dass da ein bisschen was fehlt. Ne? Mhm. Smith hat ihn da ein bisschen abgelaufen. Gleiches gilt dann nach vorne auch für Oji Vrid, der Bälle super festmacht, aber auch nicht so die richtige Konsequenz hat, weder in der Box noch in diesem Weiterleiten, sich dann irgendwie den Ball abschirmt erst und man das Gefühl hat, er weiß vorher gar nicht so genau, was er machen will, dann guckt er und dann kommt er sich irgendwie mit den Flunken selbst ins Gehege. Das war gestern zumindest so.
Ja, das ist der Ochi ist eigentlich das ein gutes Beispiel, sagen wir mal so. Das ist ja wirklich, der ackert ja vorne, läuft doch super an den Gegner und macht Meter und ist der vorderste, ist der Zielspieler an vorderster Front. Und wie du sagst, er schirmt den Ball erst gut ab und dann kommen manchmal technische Unzulänglichkeiten, wo man sich wirklich fragt, wie geht das? Ne? Wie geht das auf Zweitliganiveau? Das sieht ja manchmal wirklich kurios aus. Und dann ist aber, weil er eine Wundertüte ist, kommt dann wieder eine Szene, wo er sich aufdreht und den Gegner einfach stehen lässt. Und dann sagst du, das ist doch nicht der gleiche Spieler. Das gibt's doch überhaupt nicht. Mhm. Ne? Und ich würde ja als alter Jugendtrainer in solchen Situationen einfach mal dazu raten, vom Leichten zum Schweren. Das ist ja so eine alte pädagogische Grundsatzweisheit. Und vielleicht am Anfang mal die Bälle vorher mal gucken, also peripheres Sehen und Antizipieren der Gesamtsituation, wo läuft einer mit? Und einfach versuchen, den Ball mal klatschen zu lassen. Die Verteidiger stehen ihm natürlich hinten auf den Haken, stochern von hinten rum. Das ist alles andere als einfach. Aber wenn man den Ball dann schon mal so in etwa ein bisschen festgemacht hat, dann einfach aus dem Fußgelenk klatschen lassen und keine großen Kabinettstückchen probieren. Erstmal nicht. Wenn das gelingt, das einfache Programm, dann kommt der Rest von ganz alleine, in aller Regel jedenfalls. Und es kommt noch was dazu, die nachrückenden Spieler wie Skripsky eben oder Bartels oder Riese, ne? Die haben so natürlich, die machen Meter ohne Ende, weil sie natürlich das schnelle Umschaltspiel durchziehen wollen. Und laufen sensationell viel ins gar nichts, weil der Ball dann sofort wieder weg ist. Und das ist natürlich kräfteraubend ohne Ende. Das ist auch ärgerlich, aber zeigt eben auch, da fehlt es dann zur absoluten Spitze.
Hat man auch bei Rehse, fand ich, gesehen, der schon in der ersten Halbzeit tatsächlich ein bisschen platt wirkte. Ne? Vielleicht auch noch Nachwirkungen aus dem Karlsruhe-Spiel, was ja nur 3 Tage her ist, dann in Kombination. Da war es wirklich so, da fehlte dann auch am Ende
viel. Ja, aber der dann in der zweiten Halbzeit auf einmal irgendwie.
Ja, war die zweite Luft.
Ne? Zweite Luft, genau. Über den Punkt weg und sowas.
Aber da habe ich auch manchmal das Gefühl gehabt, weil es war so beide Linksverteidiger, also Mikkel Kirkesko, kein gutes Spiel gemacht und auf St. Pauli-Seite Lea Paccarada genauso, der ja auch, hat man sogar gesehen, fand ich, in der St. Pauli-Spielanlage, ganz viel ist ja auf seine Flanken ausgerichtet. Ja. Und da freut man sich als St. Pauli-Spieler eigentlich schon, wenn der Ball links rauskommt und er kann schön flanken. Mhm. Da kam auch überhaupt nichts. Und da hätte man manchmal sich gewünscht, dass Rehse ihn einfach mal nass macht, ne, auf der Außenbahn. Das ist halt auch nicht so richtig passiert. Nee,
wobei das ist schon ein lustiges Duell gewesen. Das waren nämlich die beiden Spieler im direkten Duell, die Fabian Rehse auf Platz 1 und Paccarada auf Platz 2, die meisten Flanken in der Liga geschlagen haben. Ne? Mhm. Also sozusagen jetzt nicht von der Qualität, aber von der Quantität, die beiden Flankengötter der zweiten Liga. Mhm. Bei Paccarada habe ich den Eindruck, dass der mittlerweile auch ein bisschen am Verzweifeln ist mit seinen Flanken, weil welchen Abnehmer soll er denn finden?
Ja,
ne? Also der ist ja, ich meine, das sind alles hochveranlagte Spieler, sicherlich Eggestein, und wer da sonst noch alles, Otto, die da gestern das versucht, ihr Glück versucht haben, aber das ist also wirklich.
Ja, da muss man auch sagen, also da ist, war Timo Schulz, glaube ich, auch bedient gestern, hat tauscht seinen Sturm, um Otto und Eggestein die Chance zu geben, von Anfang an als frische Kräfte sozusagen im Vergleich zum zum vorherigen Spiel da was zu bringen, und dann nimmt er beide gleichzeitig raus, weil es einfach nicht funktioniert, ja, ne? Und ein ganz lustiger Tweet, den ich gelesen habe gestern, war von einem St. Pauli-Fan, der offensichtlich auch sehr bedient war und schrieb, na, wer da vorne keine Tore schießt, ist eigentlich auch egal.
Ja.
Ist es bei denen leider, ne? Das Problem haben wir bei Holstein nicht tatsächlich. Mhm. Da Verzweiflung ist auf St. Pauli, glaube ich, mittlerweile ein Thema. Mhm. Timo Schulz, Ex-Kieler, ist ja auch nicht mehr so unumstritten, wie er es zwischendurch mal war, wo es schon mal nicht so gut lief. Da sind wir bei Holstein zum Glück weit von entfernt, ne? Das ist, Holstein ist absolut solide. Trotzdem ist es so, dass gewisse Defizite vorhanden sind, ist ganz klar. Wir haben weiterhin aber auch eine Verletztenliste, muss man auch dazu sagen. Da wird ja auch von Staff-Seite bei Holstein gar nicht viel thematisiert. Das ist halt, ne, Next Man Up sozusagen. Das ist einfach so. Gestern Alexander Mühling mal wieder dabei gewesen, eingewechselt worden. Ich glaube 7 Minuten. Mhm. Hat da natürlich dann auch nicht wirklich die Gelegenheit, was zu machen. Ne? Aber ist wieder dran.
Ist ein Signal, ne?
Genau, wo man dann auch mal gucken muss, wie sich das dann sortiert, wenn er wieder auf die Achterposition rückt, die ja Holpi und Bartels jetzt ganz gut ausgefüllt haben. Aber ist ja in Angesicht der englischen Woche vielleicht auch gar nicht verkehrt.
Nein. Könnte mir durchaus vorstellen, dass Alex vielleicht gegen 96 sogar mal wieder einen Startelf-Einsatz bekommt, weil vielleicht muss man mal ein bisschen rotieren und vielleicht muss man auch mal ein bisschen was probieren. Und du hast es auch angesprochen, Mikkel Kirkesko fand ich schon in Karlsruhe nicht gut. Und auf St. Pauli fand ich ihn eigentlich noch schlechter. Jetzt will ich das nicht an einem, also kein Einzelspieler hier brandmarken, um Gottes Willen. Der hat ja seine Qualitäten, der bringt sie einfach derzeit nicht auf den Platz. Und da ist dann vielleicht denkbar, ich weiß nicht, welche Überlegungen der Trainer anstellt, dass gegen 96 Rehse wieder die Seite wechselt auf links und rechts vielleicht wieder einer wie Korb zum Einsatz kommt, wäre denkbar als Alternative. Da sind wir mal gespannt, was der Trainer sich da so einfallen lässt. Ja. Ob er sich was einfallen lässt. Ich glaube nicht, dass in einer englischen Woche dreimal in Folge die gleiche Startformation aufläuft. Also das würde mich jetzt wundern, sag ich mal so.
Ja, das stimmt. Da sind ja auch Optionen da. Fiete Arp zum Beispiel ist ja auch ein Kandidat, der sowohl als Schienenspieler schon gespielt hat, als auch in der Spitze spielen kann.
Aber Arp und Rehse als Schienenspieler, also das habe ich auch schon mal, die Überlegung habe ich auch schon mal angestellt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also gegen Hannover 96 würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen. Aber gut, am Ende zeigt das Ergebnis, ob das falsch und was richtig ist. Ne?
So sieht's aus. Vielleicht ja auch ein Kandidat für die Spitze, dann, dass Ochi eine Pause bekommt von Anfang an, der ja wirklich viel gearbeitet hat, muss man auch sagen. Das geht an die Substanz, immer bearbeitet.
Doppelpacker gegen Karlsruhe, da
absolut.
Alles super und es ist eben halt nur so, nochmal, Warum macht er sich das manchmal so schwer, fragt man sich. Junge, spiel doch einfach die Kugel einfach simpel ab. Das kann nicht so schwer sein. Auch wenn nochmal die Verteidiger stehen ihm hinten auf den Hacken und stochern rum und schieben und machen alles, aber er hat einen Körper, er schirbt den Ball erst gut ab. Also dann bitte lass den einfach klatschen. Mach schnell.
Ja.
Macht einfach schnell.
Genau so sieht's aus. Das wäre dann auch wahrscheinlich die noch bessere Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen. Ja. Er steht ja im vorläufigen Kader, wobei man sich da bei einem vorläufigen 55er-Kader noch gar nichts drauf einbilden kann. Ne? Das ist erstmal alle, die irgendwie überhaupt in Frage kommen, von Nationaltrainer Otto Addo vorläufig nominiert. Da werden wir mal abwarten, wie das jetzt in Richtung WM weitergeht. Aber er ist da auf jeden Fall noch auf dem Zettel.
Ja, das ist schon mal gut.
Das ist ja vielleicht schon mal nicht schlecht.
Das denke ich mal. Und Otto Addo kommt ja auch aus Hamburg. Vielleicht gibt es da so eine alte Seelenverbindung irgendwo, ne? Das kann ja alles möglich sein.
Genau, sind ja auch noch ein paar andere Zweitligaspieler da mit dabei. Ne?
Genau,
Königsdörfer zum Beispiel.
Richtig, vom HSV.
Und Antwi Ajay aus der ersten Liga gestern ja getroffen für Bochum. Also da ist auf jeden Fall Möglichkeit, dass wir ein bisschen zweite oder Bundesliga bei der WM sehen im ghanaischen Kader.
Aber ein Kaderplatzkonkurrenten, der allerdings dann in der Deckung ist, der hat ja dann gegen Holstein kurz vor Ende dann leider die Segel streichen müssen. Ambrosius, Innenverteidiger, der hat sich ja leider verletzt und fällt damit auch für die WM aus.
Ja.
das ist ja vielleicht ein Platz, dann sind es nur noch 54 sozusagen.
Ein Hamburger sozusagen, noch
genau,
mal weniger.
Genau, kommt auch aus Hamburg, richtig.
Wir sehen. Genau, sieht's aus. Für Holstein ist jetzt noch ein Spiel übrig sozusagen, bis es in die Weihnachtspause geht. Muss man auch sagen, gestern letztes Heimspiel von St. Pauli, kurzer Exkurs noch, ja. Und traditionell, weil es ja kurz vor Weihnachten ist, das letzte Heimspiel, normalerweise, wurde dann da am Millerntor über die Stadionlautsprecher Last Christmas gespielt, Anfang November.
Ja, auch nicht schlecht.
Die Fans verabschiedeten sich, haben sich schöne Feiertage gewünscht und einen guten Rutsch. Zeigt, wie abstrus diese Situation ist. Ne? Mal gucken, ob da im Holsteinstadion am Freitag auch derartiges irgendwie passiert. Da Weihnachtsmützen auf der Tribüne zu sehen sind, vielleicht als Katar-Boykott, weihnachtlicher Katar-Boykott. Hannover 96 ist zu Gast, kurz angesprochen schon, 3 Punkte vor, sind aktuell Vierter, punktgleich mit Heidenheim, die heute noch nachziehen können oder wieder vorlegen können. Ja, auch so eine Mannschaft hat man vor der Saison gesagt, die spielen auf jeden Fall oben mit, dann sind sie echt schlecht gestartet, bisschen Wellenbewegung zwischendurch, haben sich aber sukzessive nach oben gearbeitet und gehören schon zu den Top-Teams der Liga.
Ja, das denke ich schon. Also das ist zumindest, was die Qualität der Einzelspieler anbelangt, wenn man die Namen da so durchgeht, das finde ich schon, dass das eine Spitzenmannschaft ist oder Spitzenmannschaft sein kann oder sein müsste, mit den wirtschaftlichen Aufwendungen, die mit den Namen verbunden sind. Einer, der davon profitiert, spielt ja nicht mit am Freitag. Das ist unser Ex-Kieler Phil Neumann, der rot gesperrt ist nach seinem Handspiel am vergangenen Wochenende in Darmstadt. Hat einen Elfmeter, also ein Gegentor verhindert, einen Elfmeter verursacht und hat deshalb 2 Spiele Sperre gekriegt, also fällt aus gegen Holstein. Nichtsdestotrotz ist es dennoch eine Spitzenmannschaft und ein schöner zum Jahresabschluss ein schöner Prüfstein für die Störche. Man kann befreit aufspielen. Da ist jetzt nach unten im Moment wenig Druck. Natürlich gilt es, so viele Punkte so schnell wie möglich zu sammeln. Das muss man ja nicht immer wieder. Das ist ja grundsätzlich schon mal das Ziel. Aber es ist ein schöner Vergleich und da kann man doch mal sehen, wie weit denn die Kieler so sind, in solchen Spielen auch zu bestehen, inklusive der Belastung einer englischen Woche. Also da kommen viele Sachen zusammen. Schöne Prüfung, finde ich. Schöne Challenge. Ne? Auch übrigens könnte ja ein bisschen mehr Beschäftigung erfahren als in den beiden letzten Spielen. Torwart Tim Schreiber. Ne? Also und da müssen wir ja auch mal drüber sprechen. Dieser Torwartwechsel kam mir jetzt doch einigermaßen überraschend, sagen wir mal so.
Das stimmt, ja. Thomas Dehne fiel aus wegen eines Infekts und da hatte man eigentlich fest damit gerechnet, dass wenn der wieder fit ist, dass er dann wieder zurückrutscht. Aber Trainer Marcel Rapp hat sich für Tim Schreiber entschieden und hatte ihm ja zugesichert, dann auch das Jahr beenden zu dürfen sozusagen. Interessante Situation. Man hat man betont ja immer, dass man 2 gleich starke Torhüter hat und dass Nuancen den Ausschlag geben und so weiter. Trotzdem ist es wirklich eher ungewöhnlich, dass dann mitten in der laufenden Hinrunde dann nochmal getauscht wird, der Stammkeeper.
Ja, also ich sag mal so, also der gute Tom hat ja zu Saisonbeginn gut gehalten und auch relativ fehlerfrei. Ich fand auch in den letzten Spielen, in denen er zum Einsatz kam, war immer 1-2 Kinken drin, sowohl bei der Spieleröffnung mit dem Fuß, als auch in Sachen Strafraumbeherrschung und Antizipation der Gesamtsituation. Ich erinnere da an das 1-1, den 1-1 Ausgleichstreffer in Darmstadt, wo er erst den Pass vielleicht schwierig, weil da noch einer zwischensteht, aber dann das Tor aus spitzen Winkel, fast von der Torauslinie, nicht ganz so glücklich. Dennoch ist es ungewöhnlich, du sagst das völlig zu Recht, dass ein Trainer zu diesem Saisonzeitpunkt seine Nummer 1 wechselt, weil, nun scheint die ganze Sache ja aufzugehen, aber es besteht natürlich das Risiko, dass der Nachfolger, zumal erst 20 und noch nicht Zweitliga erprobt, ein Riesenpotenzial, der junge Mann, überhaupt keine Frage, Tim Schreiber, aber er hat es ja noch nicht nachweisen können auf dem Niveau. Das kann natürlich auch mal schön nach hinten losgehen. Und dann habe ich 2 Kameraden, die mit leichter Verunsicherung nicht genau wissen, wohin die Reise jetzt führt. Ich kann mir auch vorstellen, man muss natürlich auch die Gesamtgemengelage sehen. Tim Schreiber ist bis 24 von RB Leipzig ausgeliehen, wird von allen Seiten bescheinigt, was ich eben schon sagte, Riesenpotenzial zeigt, hat es im Training gezeigt und zeigt es jetzt auch im Wettkampf. Das ist die zweite Glanzparade gewesen gegen St. Pauli, da, die wir schon anfangs erwähnt haben, gegen Metcalf. Die erste Glanzparade war das Ding da gegen Oberdorf von Düsseldorf im Heimspiel, auch eine Sensationsparade.
Und er hat die Unsicherheiten abgestellt, die er gegen Düsseldorf noch hatte. Ne? Den ersten Ball abprallen lässt zu Ioa und so weiter.
Genau. Also da auch da sieht man, also das Potenzial ist natürlich super, aber es kann eben auch ein Indiz dafür sein. Der Vertrag von Thomas Dehne läuft am Saisonende aus. Wie ich eben schon gesagt habe, Tim Schreiber ist bis 24 auf Leihbasis fest in Kieler Händen, will ich mal so sagen, um im Bild zu bleiben. Ob das jetzt eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht, aber es ist halt auffällig. Genauso ist die Situation, die sich vor der Sportchef Uwe Stöver steht, weil nicht nur bei Dehne, sondern bei insgesamt 15 Leuten laufen die Verträge aus. Und da muss in der WM-Pause, denke ich, wird da schon einiges passieren.
Ja.
Na, ja. Die sportliche Konstellation ist so, dass man für bestimmte Spieler, von denen man schon mal eine Überlegung hat, ob man die weiter verpflichten möchte, wenn sie denn gerne wollten, oder ob man sie lieber den Vertrag tatsächlich auslaufen lassen möchte, da werden sicherlich einige Dinge erfolgen. Und da wird der ein oder andere Spieler vielleicht auch gar nicht so angenehm überrascht werden. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber das gehört zum Profibusiness dann auch dazu. Das ist halt so. Und kann man genauso gut umdrehen und sagen, wenn diese Spieler, mit denen man da nicht verlängern möchte, dann haben ja die Chance dann in der Rückrunde gut zu performen, sowohl für den Verein als auch in eigener Sache. Es gibt selten Leute, die sich dann, sag ich mal, tatsächlich hängen lassen, weil sie enttäuscht sind, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Also da
wollen sich ja dann auch für einen neuen Club empfehlen.
Natürlich. Ne? Ja. Das ist dann eine, möglicherweise manchmal auch eine Win-Win-Situation, weil aus genannten Gründen. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Und also ich kann mir jetzt im Moment schwer vorstellen, dass wenn Tim Schreiber die Nummer 1 bleiben sollte, wofür er im Moment dann eine ganze Menge spricht, in der im neuen Jahr beginnenden Rückserie, dass Tom Dehne sich damit zufrieden geben würde und glücklich den Vertrag verlängert. Aber so what, ich steck nicht drin, möglich ist ja alles.
Möglich ist alles, das ist richtig. Aber auf jeden Fall was man im Auge behalten muss.
Ja.
Weil dann ja auch etwas später nach Ende der Hinrunde, aber es kommt ja irgendwann das berühmte Transferfenster im Winter auch,
ja,
wo man überlegen muss, Vertrag läuft aus, vielleicht ist da nochmal was mit halbem Jahr Restlaufzeit, wenn man, denke da vielleicht nochmal an Fabian Reese, wobei das jetzt wirklich da nichts darauf hindeutet, dass er jetzt ein halbes Jahr vor Ablauf des Vertrages den Verein verlässt, aber man weiß es auch nie,
nö,
was da für Angebote vielleicht nochmal kommen. Also das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein im Laufe des langen Winters.
Ja, ich bin da ja, was Wintereinkäufe anbelangt, bin ich ja eher so der Auffassung wie Uwe Stöver, Sportchef. Es ist immer schwierig und eigentlich mit großen Risiken verbunden, diese Wintertransfers, aber wir nehmen mal Fabian Reese, der einst von Schalke im Winter verpflichtet ist. Wir nehmen mal Mikkel Kirkesko, der im Winter einstmals aus Polen verpflichtet wurde. Und genau diese Position von Mikkel Kirkesko beispielsweise, die würde mich dazu veranlassen, weil dessen Vertrag läuft auch aus, die würde mich dazu veranlassen, im Winter ganz genau die Augen aufzuhalten, schon im Vorgriff auf die nächsten anderthalb Jahre oder nächsten zwei Jahre, oder zweieinhalb Jahre, wie auch immer die Vertragslaufzeit dann aussehen soll von einem potenziellen Neuzugang, weil auf der linken Verteidigerseite, / Schienenspielerseite, da denke ich, da besteht Handlungsbedarf. Johannes Vandenberg zählt ab Duell nicht mehr zum erweiterten Kader, nicht mal das. Ist ja auch der Mannschaft Senior, Vertrag läuft auch aus, also da stehen die Zeichen zumindest, was die sportliche Geschichte anbelangt, ja auch eher auf Abschied. Ob er nun in eine Vereinsarbeit eingebunden wird, das Waldemar Hugo, das wird sich dann ja zeigen, aber im Moment sportlich ist er nicht die Alternative offensichtlich. Und Mikkel, Dennis Steinemeid, so sympathisch er ist oder sowas, aber im Moment ist es auch nicht die ganz, außerdem hat er keinen ehrlichen Backup als Linksfuß in der Mannschaft oder im Kader. Also da würde ich vielleicht mal gucken, was da geht, wenn da vielleicht noch ein bisschen wirtschaftliche Möglichkeiten bestehen, etwas zu machen, würde ich auf der Position nachlegen.
Da ist man ist natürlich auch für sowas jetzt in einer komfortablen Situation, weil mit den Punkten, die man gesammelt hat,
ist es.
Weil man so solide eigentlich im Moment dasteht, dass man in der Mittelfristplanung da schon eine relative Sicherheit hat, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich keine schlechte Voraussetzung, als wenn man jetzt sowohl oben, das wissen wir noch aus der Fast-Aufstiegssaison, wo es dann Unwägbarkeiten gibt, als auch nach unten, wenn man gar nicht weiß, ob man wirklich für die zweite Liga planen kann. Da ist man natürlich als KSV im Moment wirklich gut davor. Und diese Position lässt sich am Freitag ja sogar noch ein bisschen weiter festigen und ein bisschen weiter ausbauen. Gegen Hannover steht ein interessantes Spiel ins Haus, würde ich sagen.
Ja, glaube ich auch.
Also könnt noch mal schön auf Flutlicht, muss man sagen, Freitagabend zum Abschluss, auch wenn es dann wieder nur 3 Tage Pause sind. Da haben einige Teams dann ja doch ein bisschen länger Zeit.
Nein, pass mal auf, ich sag mal so, also das ist natürlich, also Holstein ist breit aufgestellt, trotz der Verletzung von Stammkräften wie Benny Pichler oder Timo Becker oder Alex Ignowski oder Marco Komenda, das sind natürlich gerade, also nicht die unwichtigsten Spieler trotzdem ist der Kader noch breit genug aufgestellt, sodass ich rotieren kann. Und ganz ehrlich, diese erste Halbserie, auch wenn sie jetzt schon beendet ist, am kommenden Freitag aus Kieler Sicht schon beendet ist, die anderen müssen ja noch Sonntag ran oder Samstag, das ist jetzt nicht das gewesen, wo man körperliche Erschöpfungszustände signalisieren müsste, wir kriegen auf dem Zahnfleisch oder so. Ja. Und jetzt ist eine englische Woche zum Ende.
Ja.
Mit schönen Spielen. Karlsruhe gewonnen, dienstagsabends am Millerntor und dann nochmal Freitagabend zu Hause gegen Hannover 96 vor heimischer Kulisse. Also da kann man nochmal auf die Zähne beißen. Das darf man erwarten. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand sagt, Trainer, lass mich mal erstmal draußen. Ich bin nicht so gut drauf, körperlich oder sowas. Das kann vielleicht bei dem einen oder anderen, ich sag mal, bei Finn mit seinem 35 Lenzen da oder sowas, da kann das schon mal sein. Aber selbst bei dem, glaube ich, ist eher die Motivation, nochmal zu spielen, größer, als dass er irgendwie sagt, Mensch, kann ich mehr.
Ja, ist ja gut. Habe ich verstanden. Ist ja gut. Ist okay. Ja.
Wir wollen mal nur gleich vorbeugen, dass er nicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass aus Holstein rein solche Sätze fallen werden.
Nein.
Das ist einfach eine Riesenfreude nochmal, ein Riesenspaß. Und dann sage ich nochmal, was du hast ja das Thema Planungssicherheit angesprochen irgendwo, ne? Ist sicher ein Stück weit eine Planungssicherheit komfortabler als in den Jahren zuvor.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber auf eins darf man sich jetzt auch nicht verlassen, ne? Mit der Punktzahl von Holstein hat noch niemand die Klasse
das
gehalten.
Das ist richtig,
ne?
Das ist durchaus richtig.
Also, und wir haben.
Nur der HSV in der ersten Liga mit 27 damals.
Ja, genau. Aber es ist natürlich nach allen Gesichtspunkten, die man sich in der Realität so vorstellen kann. Klar, das gab mal Würzburg, die abgestiegen sind, weil sie in der Rückserie gar kein Spiel mehr gewonnen haben und so weiter. Gibt's immer mal wieder diese Harakiri-Beispiele. Deshalb muss man immer eine gewisse Vorsicht walten lassen, zumal das eben nach unten weg dann ab einem gewissen Punktestand, ich habe es bei Karlsruhe angesprochen, immer ein gewisses Risiko ist. Aber nach allen menschlichen Ermessen darf man wohl davon ausgehen, dass Holstein auch in der kommenden Saison zweite Bundesliga spielt.
Ja.
Und damit hat man natürlich schon ein gewisses Stück Planungssicherheit.
So sieht's aus. Planungssicherheit haben wir auch für Freitag. Ab 18.30 Uhr rollt der Ball im Holstein-Stadion. So viel, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, man weiß es nie, aber eigentlich ist es so. Wir sind ab 17 Uhr mit dem Live-Ticker dabei und ihr bekommt natürlich alles Wichtige zum Spiel, Spielbericht, Statistik, Noten mit der Möglichkeit, selbst Noten für die Störche zu vergeben, den Nachspielzeitkommentar, alles zum Jahresausklang und nächsten Mittwoch hören wir uns dann wieder, sprechen drüber. Mit Weihnachtsmützen, Glühwein vielleicht nur hier, müssen wir mal gucken. Wir gehen in die Weihnachtspause Mitte November, gucken wir natürlich dann, wie Holstein konkret dann dasteht, ob man zu Hannover zum Beispiel aufgeschlossen hat. Wir gucken uns das alles an und werfen dann einen Blick in die Winterglaskugel, womit wir heute ja schon angefangen haben. Dann gibt's alles Wissenswerte zu Holsteins Winterfahrplan und so weiter. Erstmal freuen wir uns auf einen schönen Heimspielausklang am Freitag im Holsteinstadion. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Für den heutigen Talk. Ihr da draußen, macht euch ein schönes Abschluss Fußballwochenende der zweiten Liga. Bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder.
Bis dahin.
Tschüss.